Adam Smith und die Geburt der Arbeitswerttheorie. 1723, als Spross der Familie eines Zollbeamten und einer Grundherrentochter im schottischen Kirkcaldy geboren, wurde Adam Smith Moralphilosoph und Professor an der Universität Glasgow, bevor er sich dem zuwandte, was wir heute unter ökonomischen Fragen verstehen, wobei solche Fragen damals zutiefst von philosophischem und politischem Denken beeinflusst waren. Großbritannien war damals längst auf dem Weg zum Industriekapitalismus. Und Smiths Wohlstand der Nationen strich die Rolle der Arbeitsteilung im Herstellungssektor heraus. Seine Darstellung des Fertigungsprozesses von Stecknadeln wird noch heute als eines der ersten Beispiele organisatorischer und technischer Veränderungen im wirtschaftlichen Wachstumsprozess zitiert. Wenn ein Arbeiter nicht länger für die Fertigung einer ganzen Nadel zuständig war, sondern nur für einen kleinen Teil des Prozesses, hatte das einen immensen Produktivitätsschub zur Folge. Die Arbeitsteilung führte zu einer Zunahme der Spezialisierung und diese wiederum zu einer Steigerung der Produktivität. Zitat: Ich selbst habe eine kleine Manufaktur dieser Art gesehen, in der nur 10 Leute beschäftigt waren, so dass einige von ihnen 2 oder 3 solcher Arbeiten übernehmen mussten. Obwohl sie nun sehr arm und nur recht und schlecht mit dem nötigen Werkzeug ausgerüstet waren, konnten sie zusammen am Tage doch etwa 12 Pfund Stecknadeln anfertigen, wenn sie sich einigermaßen anstrengten. Rechnet man für 1 Pfund über 4000 Stecknadeln mittlerer Größe, so waren die 10 Arbeiter imstande, täglich etwa 48.000 Nadeln herzustellen, jeder also ungefähr 4800 Stück. Hätten sie indes alle einzeln und unabhängig voneinander gearbeitet, noch dazu ohne besondere Ausbildung, so hätte der Einzelne gewiss nicht einmal 20, vielleicht sogar keine einzige Nadel am Tage zustande gebracht. Mit anderen Worten, sie hätten mit Sicherheit nicht den 240., vielleicht noch einmal den 480. Teil von dem produziert, was sie nunmehr infolge einer sinnvollen Teilung und Verknüpfung der einzelnen Arbeitsgänge zu erzeugen imstande waren. Diese Einsichten waren so originell wie profund. Smith schrieb zu einer Zeit, in der die industrielle Revolution Maschinen in großem Umfang in die Fabriken brachte. Mit der Arbeitsteilung gekoppelt sollte diese Mechanisierung die Produktivität radikal steigern. Das war der wesentliche Motor ökonomischen Wachstums. Aber selbst schon eine einfache Neuorganisation der Arbeit ohne Maschinen, bei der jeder Arbeiter einer spezialisierten Tätigkeit nachging, in der er besondere Fertigkeiten erwarb, erlaubte Smith den Schluss auf diesen kritischen Punkt. Nicht weniger bedeutsam war Smiths Analyse, wie der Markt auf die Interaktion zwischen Konsumenten und Produzenten wirkt. Eine solche Interaktion, so behauptete er, hing weder von Wohlwollen noch von einer zentralen Planung ab. Vielmehr regiere hier die unsichtbare Hand des Marktes. Zitat: Der Einzelne ist stets darauf bedacht, herauszufinden, wo er sein Kapital, über das er verfügen kann, so vorteilhaft wie nur irgend möglich einsetzen kann. Und tatsächlich hat er dabei den eigenen Vorteil im Auge und nicht etwa den der Volkswirtschaft. Aber gerade das Streben nach seinem eigenen Vorteil ist es, das ihn ganz von selbst oder vielmehr notwendigerweise dazu führt, sein Kapital dort einzusetzen, wo es auch dem ganzen Land den größten Nutzen bringt. Und wenn er dadurch die Erwerbstätigkeit so fördert, dass ihr Ertrag den höchsten Wert erzielen kann, strebt er lediglich nach eigenem Gewinn. Und er wird in diesem, wie auch in vielen anderen Fällen, von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat. Wie schon Quesnay ritt auch Smith eine Attacke auf breiter Front gegen die Politik der Merkantilisten, die seiner Ansicht nach Wettbewerb und Handel einschränkten. Er machte sich überdies dafür stark, in höherem Maße zu sparen, anstatt unproduktiv, etwa in Form von Luxusgütern, zu konsumieren, so dass sich reinvestieren ließ. Im Gegensatz zu Quesnay jedoch, für den nur die Bauernschaft produktiv war, stand für Smith im Mittelpunkt einer produktiven Wirtschaft der Arbeiter in der Industrie. Quelle des Werts war die herstellende Arbeit, nicht das Land. Damit war die Arbeitswerttheorie geboren. Zur Galionsfigur vieler moderner ökonomischer Theorien ist Smith deshalb geworden, weil der Kapitalismus seiner Ansicht nach in unveränderlichem menschlichem Verhalten, namentlich dem Eigeninteresse, sowie dem Wettbewerb in einer Marktwirtschaft fußt. Seine Metapher von der unsichtbaren Hand wird ad nauseam zur Untermauerung der derzeit vorherrschenden Doktrin zitiert, der zufolge Märkte, sich selbst überlassen, zu einem sozial optimalen Ergebnis führen könnten, zuträglicher als jedes staatliche Eingreifen. Smiths Werk ist eigentlich eine Rezeptsammlung für Politiker und Entscheidungsträger. Weit davon entfernt, alles dem Markt zu überlassen, sieht er sich als einer, der den Staatsmann wie den Gesetzgeber bei der Hand nimmt, um ihnen zu sagen, wie man Wohlstand und Reichtum des Volkes und des Staates erhöhen kann. Anders gesagt, wie man den Wohlstand der Nationen vermehrt. Hier kommt Smiths Werttheorie ins Spiel. Er war davon überzeugt, dass Wachstum von der Vermehrung des relativen Anteils an Manufakturen, Fabriken mit ehemals unabhängigen Handwerkern oder Landarbeitern als lohnabhängigen Arbeitern in der Gesamtzusammensetzung der Industrie abhänge und glaubte, freier Handel trage wesentlich zur Herstellung dieses Zustands bei. Die Feinde des Wachstums waren seiner Ansicht nach zuerst die protektionistische Politik der Merkantilisten, zweitens die Zünfte, die über die Privilegien der Handwerker wachten, und drittens ein Adel, der sein Geld auf unproduktive Arbeit und verschwenderische Konsumtion verschleuderte. Für Smith, wie auch für Quesnay, behindert die Verwendung eines übermäßigen Anteils von Arbeit auf unproduktive Zwecke, wie etwa das Horten von Bargeld, eine Praxis, an der selbst unsere modernen Ökonomien noch leiden, die Vermehrung des Wohlstands einer Nation. Wert, so glaubte Smith, stehe proportional zu der Zeit, die Arbeiter auf die Produktion verwenden. Smith ging dabei von einem Arbeiter aus, der mit durchschnittlichem Tempo arbeitet. Abbildung 5 zeigt die klare Linie, die Produktionsgrenze, die er zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit zog. Die dazugehörige Abbildung finden Sie unter abbott.de/wert. Diese Grenze lag für ihn zwischen materieller Produktion, Landwirtschaft, Manufakturen, Bergbau, siehe dunkles Oval, und immaterieller Produktion, siehe helleres Oval. Letztere beinhaltete jede Art von Dienstleistung, Anwälte, Fuhrleute, Beamte und so weiter, die bei der eigentlichen Produktion dienstbar, aber nicht direkt daran beteiligt waren. Smith sagte das ausdrücklich. Arbeit, so seine Theorie, sei produktiv, wenn sie sich in einem dauerhaften Gegenstand oder verkäuflichen Gut ausdrücke. Dass er damit den Staat auf der unproduktiven Seite der Grenze ansiedelte, gab den Ton für einen Gutteil der nachfolgenden Analysen an und ist noch heute ein wiederkehrendes Thema beim Diskurs um die Rolle des Staats in der Wirtschaft. Bestätigt wurde diese Ansicht nachhaltig in den 1980er Jahren, als Thatcher und Reagan das Primat der Märkte bei der Lösung von wirtschaftlichen und sozialen Problemen bekräftigten. So ehrenwert, nützlich oder notwendig eine Dienstleistung auch sein möge, so Smith, sie liefere nichts, wofür später wiederum ein gleicher Dienst zu erhalten sei. Reproduziere also nicht den Wert, der für den Unterhalt, Nahrung, Kleidung, Behausung unproduktiver Arbeiter aufgebracht werden müsse. Noch nicht einmal die Tätigkeit des Herrschers samt seiner Justizbeamten und Offiziere, ferner das Heer und die Flotte, waren für Smith produktiv, lebten sie doch alle von einem Teil des Ertrages, den andere Leute übers Jahr hin durch ihren Erwerbsfleiß geschaffen haben. Desgleichen galt für Geistliche, Rechtsanwälte, Ärzte und alle künstlerischen Berufe. Hinter Smiths Klassifizierung steht seine Überzeugung, dass einige Arten von Arbeit den Wert nicht reproduzierten, der für den Lebensunterhalt derer nötig sei, die sie verrichteten. Wenn also, anders gesagt, das für den Lebensunterhalt einer Person nötige eine gewisse Menge Getreide ist, dann ist für Smith jeder, dessen Arbeit nicht den Wert dieser Menge Getreide produziert, per Definitionem unproduktiv. Aber wie, so muss man sich fragen, erhält man dann all die, die diese Werteinheit nicht produzieren, am Leben? Smiths Antwort auf diese Frage bestand im Konzept des Überschusses. Zahlreiche produktive Arbeiter produzierten mehr als das Äquivalent an Getreide, das für ihr eigenes Überleben nötig sei. So fertigt ein Hersteller Güter, die beim Austausch mehr Getreide einbrächten, als nötig sei, um das Überleben seiner produktiven Arbeiter zu garantieren. Dieser Überschuss ernähre die unproduktiven Arbeiter, so etwa die Aristokraten, die ihr Einkommen für eine üppige und luxuriöse Tafel zum Unterhalt einer großen Schar Dienstboten und einer Menge Hunde und Pferde ausgeben. Hier sprach Smith direkt an, wie der Wohlstand der Nationen zu vermehren sei. Dies war genau genommen sein Ratschlag an die Politik. Anstatt Überschuss, so sein Argument, auf die Entlohnung unproduktiver Arbeit zu verschwenden, sollte man ihn ansparen und in weitere Produktion investieren, um so die gesamte Nation zu bereichern. Smith kritisierte dabei nicht die Reichen an sich, er kritisierte die, die ihren Reichtum auf verschwenderischen Konsum verwandten, etwa auf Bücher, Plastiken und Gemälde oder noch nichtigere Dinge, wie Juwelen oder Flitter und Tand mancher Art, anstatt ihn produktiv zu investieren. Dies war immerhin das Zeitalter der Grand Tour, im Rahmen deren junge Aristokraten den ganzen Kontinent bereisten, um ihrer Bildung den letzten Schliff zu geben, bevor es mit allerhand Antiquitäten im Gepäck wieder nach Hause ging. Besonders angetan war Smith von der Aussicht, in Maschinen zu investieren, die damals in den Fabriken Einzug hielten. Sie erhöhten die Produktivität der Arbeiter. Seine Betonung der Investition stand in direkter Beziehung zu seinen Ansichten über die Renten. Smiths Ansicht nach gab es drei Arten von Einkommen: Löhne für die Beschäftigten in kapitalistischen Unternehmen, Profite für die Kapitalisten, denen die Produktionsmittel gehörten, und schließlich Renten aus Grundbesitz. Seien diese drei Einkommensquellen auf wettbewerbsfähigem Niveau bezahlt, bestimmten sie zusammengenommen den Konkurrenzpreis. Da es ohne Land nicht gehe, sei die Rente ein natürlicher Teil der Volkswirtschaft. Das machte die Rente in seinen Augen jedoch nicht an sich produktiv. Grundbesitzer, wie alle Menschen, möchten dort ernten, wo sie niemals gesät haben. Sie fordern selbst für den natürlichen Ertrag des Bodens eine Rente. Laut Smith ließ sich das Prinzip der Rente aus Landbesitz auf andere Monopole ausweiten, wie etwa das Recht, eine spezielle Ware zu importieren oder das Recht, vor Gericht zu plädieren. Smith war sich der Schäden, die Monopole anrichten können, sehr wohl bewusst. Im 17. Jahrhundert hatte ein Staat auf der verzweifelten Suche nach Einkünften in der Regel gut platzierten Höflingen eine außergewöhnliche Reihe von Monopolen gewährt, von Grundnahrungsmitteln wie Bier und Salz bis hin zu Mausefallen und Brillen. 1621 gab es angeblich 700 Monopole, und Ende der 1630er Jahre brachten diese dem Schatzamt jährlich etwa 100.000 Pfund ein. Diese Rent-Seeking-Epidemie war jedoch nicht nur zutiefst unbeliebt. Sie wirkte wie ein Würgegriff auf die Wirtschaft. Mehr noch war sie eine der unmittelbaren Ursachen für den Bürgerkrieg, der zur Hinrichtung Karls I. führte. Viele Engländer verstanden, was Smith meinte, wenn er sagte, ein freier Markt sei ein rentenfreier Markt. Smiths scharfsinnige Analyse der Funktionsweise einer fortgeschrittenen Ökonomie brachte ihm zahlreiche Anhänger ein. Das Gleiche galt für sein entschlossenes Eintreten für den freien Handel in einer Ära, in der man die merkantilistische Politik für altmodisch zu erachten begann. Smith hielt Kaufleute sogar für unproduktiv, da sie durch die Bewegung von Waren nur kurzlebige Dienstleistungen erbrachten, anstatt etwas von Wert zu produzieren. Das machte sein Buch zum Hit bei den Anhängern des freien Handels, die schließlich für die Abschaffung von protektionistischen Maßnahmen wie Englands Corn Laws sorgten, die importiertes Getreide mit hohen Zöllen belegt hatten, um die einheimischen Grundherren zu protegieren. Mit Smiths Ideen gewappnet, zeigten die Freihändler auf, dass Nationen selbst dann reicher werden konnten, wenn sie keinen Außenhandelsüberschuss und keine Goldschätze hatten. Gold anzuhäufen sei so unnötig wie ungenügend, was Wachstum anging. So kamen etwa im Fall von Spanien ungeheure Mengen Gold aus seinen Kolonien ins Land, was das Königreich jedoch keineswegs produktiver machte. Verständlicher wird der Triumph der Freihändler über die Merkantilisten, sieht man sich die rivalisierenden Werttheorien der beiden Auffassungen an. Nach Ansicht der Merkantilisten hatte Gold einen inhärenten Wert. Für sie maß sich alles andere daran, für wie viel Gold es im Austausch zu haben war. Smiths Gedankengang folgend waren die Freihändler in der Lage, jeglichen Wert auf Arbeit zurückzuführen, was die Logik des Werts auf den Kopf stellte. Wie bei allem anderen auch, maßen sie den Wert von Gold daran, wie viel Arbeit zu seiner Produktion nötig war. Nicht, dass man Smiths Theorie nicht auch kritisierte. Er hatte im Grunde mindestens zwei Werttheorien vorgestellt, die für Verwirrung sorgten, sowohl hinsichtlich der Produktionsgrenze als auch der Frage, wer nun genau produktiv war und wer nicht. Insbesondere war unklar, ob die Leistung von Diensten selbst Wert schuf oder nicht. Letztlich war Smith selbst nicht konsequent, was die Unterscheidung zwischen materieller und immaterieller Produktion anging. Für ihn schuf ein Dienstbote keinen Wert, den sein Herr auf irgendetwas anderes hätte verwenden können, als darauf, ihn buchstäblich am Leben zu erhalten. Auf der anderen Seite vertrat er die Ansicht, dass ein in der Fertigung tätiger Arbeiter, der ein Pfund dafür bekam, eine Menge Baumwolle, für die ein weiterer Input von einem Pfund nötig war, in Stoff zu verarbeiten, der sich für 3 Pfund verkaufen ließ, seinen Dienst nicht nur zurückgezahlt, sondern seinem Herrn auch einen Profit von 1 Pfund gebracht hätte. Hier tauchte eine Definition von Produktivität auf, bei der es keine Rolle spielte, ob ein fassbares Produkt produziert wurde oder ein Dienst. Das Hinzufügen von Wert ist also in jedem Produktionszweig produktiv. Keinen Wert hinzuzufügen ist unproduktiv. Entsprechend dieser Definition sind auch Dienstleistungen wie das Waschen oder die Reparatur eines Fahrzeugs produktiv, was freilich Smiths eigene Unterscheidung zwischen materiell und immateriell bei der Produktionsgrenze außer Kraft setzt. Die Debatte um Smiths Werttheorien zog sich über Jahrhunderte hin. Aber auch andere seiner Ideen, wie etwa der freie Handel und das unproduktive Wesen des Staates, haben ein dauerhaftes Erbe hinterlassen. Er wird jedoch oft missverstanden. Sein Verständnis von Politik und Philosophie blieb in seinem ökonomischen Denken nie außen vor. Seine Werke »Theorie der sittlichen Gefühle« und »Der Wohlstand der Nationen« widersprachen einander keineswegs, sondern waren Teil ein und derselben eingehenden Analyse der Motivation menschlichen Verhaltens, der Organisation menschlicher Gesellschaften und der Frage, warum bestimmte Gesellschaften reicher werden können als andere. Smiths Analyse freier Märkte war untrennbar verknüpft mit seinem Verständnis von Produktion und der Notwendigkeit, jede Art von Rent-Seeking auf ein Minimum zu beschränken.